Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Zeitschrift von CLV, Fest und Treu. Sieht so aus. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor. Und in dieser Zeitschrift Fest und Treu, da gibt es immer so einen kleinen Beitrag von Wolfgang Bühne, seit langer Zeit eigentlich, und der heißt immer Ungewöhnliche Bekehrungen. Und da werden immer verschiedene Menschen beschrieben, die sich auf ungewöhnliche Art bekehrt haben. Und wenn es diese Zeitschrift von Wolfgang Bühne zur Zeit von der Apostelgeschichte schon gegeben hätte, dann wäre die Bekehrung von Cornelius, um die es heute in Apostelgeschichte 10 geht, und von seinen Verwandten und Freunden sicherlich auch damit reingerutscht unter diese Rubrik. Der Bericht, den wir heute in der Apostelgeschichte lesen und über den wir gemeinsam nachdenken wollen, das war der Startschuss zur Heidenmission. Und dass wir heute hier in Traunreuth das Evangelium kennen, das hat direkt etwas mit Apostelgeschichte 10 zu tun. Und weil es ein recht langer Text ist, 48 Verse, werde ich jetzt nicht vorab komplett durchlesen, sondern ich lese ihn immer abschnittsweise, so wie er eben zu den einzelnen Punkten passt. Und ich habe die Predigt jetzt einfach mal genannt, ungewöhnliche Bekehrungen, weil es ja in diesem Abschnitt auch um mehrere Bekehrungen geht, nicht nur um den Cornelius, sondern auch um alle, die bei ihm da im Haus waren. Und habe ihr drei Punkte gegeben. Der erste heißt, ein ungewöhnlicher Mann. Der zweite, ein ungewöhnlicher Traum. Und der dritte Punkt, ein ungewöhnlicher Auftrag. Und ich würde gerne noch mal kurz beten und dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke, dass deine gute Botschaft auch bis zu uns nach Traunreuth gekommen ist und nicht nur bis hierher, sondern auch weit darüber hinaus. Danke, dass dein Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt wird und ja, dass wir heute zu diesen Anfängen da zurückschauen können, wie es damals in Caesarea anfing. Bitten dich um deinen Segen, dass ja, du zu uns reden kannst, dass wir offen sind für dein Reden, dass du mir hilfst beim ja, das Sagen, was du zu sagen hast, dass du auch um Alex beim Übersetzen hilfst, und ja, uns allen dabei, dass wir das, was du uns heute Morgen sagen möchtest, auch mitnehmen und umsetzen können in unserem Leben. Amen. Ich lese die Verse 1 bis 8 aus Apostelgeschichte 10. Dort heißt es, in Caesarea aber lebte damals ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann bei der sogenannten italienischen Abteilung. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, tat dem jüdischen Volke viel Gutes durch seine Mildtätigkeit und betete ohne Unterlass zu Gott. Dieser Mann sah eines Tages in einem Gesicht um die neunte Tagesstunde deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der ihn anredete. Cornelius! Dieser blickte ihn starr an und fragte erschrocken, was soll ich, Herr? Jener antwortete ihm, deine Gebete und deine Almosen sind zu Gott emporgestiegen, und er gedenkt ihrer wohl. Und nun sende Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir kommen. Der ist als Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meere liegt. Als nun der Engel, der mit ihm geredet hatte, verschwunden war, rief Cornelius zwei von seinen Dienern und einen frommen Soldaten aus der Zahl der Mannschaften, die ihm persönlich zu bedienen hatten, teilte ihnen alles mit und sandte sie nach Joppe. Ja, vor kurzem haben wir über die Bekehrung von Paulus was gehört, hat uns der Marian die Predigt darüber gehalten. Heute geht es um diesen Cornelius. Beide sind ungewöhnliche Männer oder außergewöhnliche Männer. Paulus war außergewöhnlich eifrig darin, Christen zu verfolgen. Er war ein richtiger Kämpfer gegen die Sache Jesu. Wir wissen, später nach seiner Bekehrung wurde er ein außergewöhnliches Werkzeug für die Sache Jesu. Cornelius hier in unserem Text, ein Offizier der römischen Besatzungsmacht, der war außergewöhnlich freundlich zu den Bewohnern in dem von ihm besetzten Gebiet. Und beide Männer werden von Jesus auf ganz unterschiedliche Art und Weise gerufen. Ich finde es total spannend, wie unser Herr mit jedem Menschen wieder anders umgeht. Dass es bei ihm ja kein Abhandeln von diesen Personen nach einem bestimmten Schema gibt, sondern er hat einen ganz besonderen Weg für jeden von uns. Und das ist ganz egal, ob wir gewöhnliche Durchschnittsbürger sind oder außergewöhnliche Personen, so wie der Paulus und der Cornelius. Und insofern ist eigentlich jede Bekehrung eine ungewöhnliche Bekehrung, weil es immer was Besonderes ist, wenn jemand aus der Dunkelheit ins Licht kommt, wenn jemand sich dafür entscheidet, in seinem Leben Jesus nachzufolgen und sein Leben in Jesu Hände zu legen. Unser Hauptmann Cornelius, um den es hier geht, er war fromm und gottesfürchtig. So wird er beschrieben. Einer, der mit dem Geld, das er hatte, viel Gutes getan hat, der viel gebetet hat. Das heißt, er betete ohne Unterlass. Und bei der jüdischen Bevölkerung, da war er hoch angesehen. Später in Vers 22 wird er von seinen Dienern folgendermaßen beschrieben. Apostelgeschichte 10, Vers 22. Cornelius, ein ehrenhafter, gottesfürchtiger und von der ganzen jüdischen Bevölkerung anerkannter Mann. Er war also keiner, der durch Härte und Grausamkeit aufgefallen ist, sondern einer, der aufgefallen ist durch sein ehrenhaftes Verhalten den Menschen gegenüber, über die er Verantwortung hatte. Und da stellt sich dann natürlich auch für uns die Frage, wie sieht es denn bei mir aus? Wie verhalte ich mich denen gegenüber, die schwächer sind als ich oder die Gott mir unterstellt hat? Wie gehe ich mit denen um, über die mir Gott Verantwortung übertragen hat? Ob das Arbeitskollegen sind oder Kinder oder Mitschüler oder Schüler, wenn ich Lehrer bin oder wer auch immer. Die Römer, die waren nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonders zimperlich mit den unterworfenen Völkern umgegangen sind. Wenn es da einen Aufstand gab, dann wurde der hart und brutal und schnell niedergeschlagen. Da gab es keine Chance für eine Opposition. Und Cornelius, einer von diesen römischen Besatzern, der ist ganz anders. Ein ganz ungewöhnlicher Mann. Und ich wünsche mir, dass wir in unserem Alltag auch als solche ungewöhnlichen Menschen auffallen. Als solche, die Gutes tun, die Gutes reden und die sich für das Gute einsetzen. Und das ungewöhnliche Verhalten von Cornelius, es ist aufgefallen. Es fiel den Juden auf, es fiel seiner Familie auf, es fiel seinen Sklaven auf und es fiel seinen Soldaten auf. Die haben gemerkt, da ist was anders bei dem. Und wir lesen sogar davon, dass es auch Gläubige unter seinen Soldaten gab, sicherlich durch sein Vorbild. Und wenn wir uns ungewöhnlich verhalten, in einer guten Art und Weise, dann fällt es auf. Auch wenn wir uns in schlechter Art und Weise ungewöhnlich verhalten, fällt es auch auf, aber dafür sollte man eigentlich nicht bekannt sein. Aber es macht in deiner Verwandtschaft, es macht in deiner Nachbarschaft, in deiner Klasse, in deiner Firma einen Unterschied, wenn du dich anders verhältst. Und dieses Anderssein, das wir von Jesus bekommen, das er in uns wirkt, das kann ein Schlüssel sein zu einem Gespräch über den Glauben. Aber oft sind wir vielleicht eher dazu geneigt, uns anzupassen, anstatt aufzufallen. Wir lassen uns mitreißen von dem, was andere tun. Und wenn zum Beispiel mal wieder über den Lehrer oder den Mitschüler gelästert wird, dann sind wir schnell dabei, da mitzumachen. Oder wenn man sich mal wieder über das leidige Thema Corona unterhält, dann geht es uns schnell so, dass wir mit dabei sind, mitzumotzen und uns aufzuregen. Und dabei könnte man doch einfach auch mal sagen, ich verstehe auch vieles nicht, was unsere Politiker entscheiden und manchmal ärgere ich mich auch richtig. Aber gerade deshalb ist es für mich wichtig, dass ich für unsere Politiker bete. So könnte man doch auch auffallen und nicht mitmachen. Cornelius ist in seinem Umfeld positiv aufgefallen und, wen wundert's, auch Gott ist sein Verhalten aufgefallen. Es ist ihm nicht entgangen, er hat es nicht übersehen, obwohl es, weiß nicht wie viele Millionen Menschen damals auf der Welt gab, aber Gott hat gesehen, was dieser Cornelius tut. Als der Engel zu Cornelius kommt, sagt er ihm, deine Gebete und deine Liebeswerke sind zu Gott emporgestiegen und er gedenkt ihrer wohl. Gott sieht unser Verhalten und es freut und ehrt ihn, wenn wir in unserem Leben sein Wesen widerspiegeln. Ihm entgeht nichts. Und vor Gott gibt es auch keine vergebliche Liebesmühe. Auch dann nicht, wenn die Menschen um uns her nicht so wohlwollend reagieren wie die Menschen um Cornelius oder wie die Juden auf Cornelius. Lasst uns in dieser Welt doch ungewöhnliche Menschen sein. Lasst uns Salz und Licht sein, damit Menschen zu Jesus finden. Das war der erste Punkt und kommen zum zweiten, ein ungewöhnlicher Traum. Ich lese die Verse 9 bis 23. Am folgenden Tage aber, als diese unterwegs waren und sich schon der Stadt näherten, stieg Petrus um die Mittagszeit auf das Dach des Hauses hinauf, um dort zu beten. Da wurde er hungrig und wünschte, etwas zu genießen. Während man es ihm nun zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel offen stehen und einen Behälter herabkommen wie ein großes Stück Leinwand, das an den vier Zipfeln zur Erde herabgelassen wurde. Darin befanden sich alle Arten vierfüßiger und kriechender Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Nun rief eine Stimme ihm zu, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Petrus aber antwortete, »Nicht doch, Herr, denn noch nie habe ich etwas Unheiliges oder Unreines genossen.« Da rief zum zweiten Mal eine Stimme ihm zu, »Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein.« Dies wiederholte sich dreimal, dann wurde der Behälter sogleich wieder in den Himmel emporgezogen. Als nun Petrus sich nicht zu erklären wusste, was diese Erscheinung, die er gesehen hatte, zu bedeuten habe, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius abgesandt worden waren und das Haus Simons ausfindig gemacht hatten am Toreingang. Dort riefen sie und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier als Gast wohne. Während Petrus noch immer über das Gesicht nachdachte, sagte der Geist zu ihm, »Das sind drei Männer, die dich suchen. So steh nun auf, geh hinunter und mache dich mit ihnen ohne Bedenken auf den Weg, denn ich habe sie gesandt.« Petrus stieg also zu den Männern hinunter und sagte zu ihnen, »Ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grunde seid ihr hergekommen?« Jene antworteten, »Ein Hauptmann, Cornelius, ein ehrenhafter, gottesfürchtiger und von der ganzen jüdischen Bevölkerung anerkannter Mann, hat von einem heiligen Engel die göttliche Weisung erhalten, dich in sein Haus kommen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast.« Da lud Petrus sie zu sich herein und nahm sie gastlich auf. Dieser Traum oder diese Vision, die Petrus hatte, das war für ihn als Israelit eine ziemliche Herausforderung. In diesem Tuch, da sind diese ganzen unreinen Tiere drin, die sein Volk seit Jahrhunderten nicht essen darf. Und wer die Speisegebote gern mal nachlesen möchte, der kann das tun. In 3. Mose 11 ist da einiges davon beschrieben. Da hat Gott selbst seinem Volk verboten, Fleisch dieser Tiere zu essen. Und jetzt diese Vision, ein riesiges Tuch voll mit allen möglichen unreinen, fliegenden, kriechenden und vierfüßigen Tieren und dazu die Aufforderung zu schlachten und zu essen. Nach den Geboten in 3. Mose 11 wurde man schon allein dadurch unrein, wenn man eines von diesen Tieren angefasst hat, wenn es tot war. Also wenn man da, weiß nicht, eine tote Kröte vom Weg aufhebt und wegschmeißt, dann war man unrein bis zum Abend. Und jetzt soll Petrus diese Tiere nicht nur anfassen, sondern er soll sie töten und er soll sie aufessen. Und in Petrus muss sich wirklich alles dagegen gesträubt haben, das zu tun. Das ging völlig gegen sein religiöses Empfinden, das ging völlig gegen seine kulturelle Prägung. Und schon allein der Gedanke daran, diese Tiere zu schlachten und zu essen, das muss in ihm einen abartigen Ekel ausgelöst haben. Und deshalb sagt er dreimal, nein, das mache ich nicht. Und dreimal sagt die Stimme von oben, was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und dieser Traum ist dann die Vorbereitung auf das, was kommt, weil er diesen Traum hatte, ist er später bereit, den Abgesandten von Cornelius zu folgen und dann sogar in Cornelius' Haus hineinzugehen, was einem Juden eigentlich verboten war. Und ich habe mich so gefragt, als ich da vorbereitet habe, warum schickt Gott dem Petrus eigentlich so einen merkwürdigen Traum? Warum geht es darin um Tiere und um Schlachten und um Essen? Warum hat er nicht eine Vision, so wie sie Johannes viele Jahre später hat, als er in die Offenbarung schreibt und in Offenbarung 7 das folgendermaßen beschreibt, dass er da vor dem Thron Gottes eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen sieht, die vor Gottes Thron stehen und ihn anbeten und ihn loben. Vielleicht wusste Jesus, wie groß der Widerstand von Petrus sein würde. Und auch der Widerstand von allen anderen jüdischstämmigen Aposteln, die sich das gar nicht vorstellen konnten, dass die Heiden überhaupt zu Gott kommen können. Und für die Juden war es damals ja wirklich undenkbar, dass ihr Gott, der sie als Volk Israel ja rausgerufen hat und der ihr Gott war über die letzten Jahrhunderte hinweg, dass der sich auf einmal auch den Heiden zuwendet, den Nationen. Und vielleicht greift Gott deshalb hier zu so drastischen Mitteln, um Petrus auf diese bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Und die Vision macht ja auch deutlich, um diesen Auftrag Gottes auszuführen, da ist persönlicher Einsatz gefragt. Er wird in diesem Traum aufgefordert, zu schlachten und zu essen. Und wer von euch schon mal ein Tier geschlachtet hat, der weiß, beim Schlachten, da wird man dreckig. Da gibt es Blut, da gibt es dann, wenn man das Tier ausnimmt, gibt es Innereien. Wenn das Tier dementsprechend groß ist, ist es eine richtig anstrengende Aufgabe, so ein Tier zu schlachten. Da macht man sich schmutzig dabei. Und ja, so soll Petrus sich später ja auch einsetzen. Auch er wird sich in Anführungszeichen schmutzig machen, weil er durch den Umgang mit Heiden nach jüdischer Überlieferung kultisch unrein wird. Auch er wird sich nachher anstrengen und er bleibt dann ja auch noch, nach der Bekehrung von Cornelius, bleibt er noch einige Tage dort, um ihnen ja weiterzuhelfen in ihrem Glauben. Also da ist richtig persönlicher Einsatz gefragt, da geht es richtig, richtig ran. Und vielleicht deshalb diese Vision, in der es ja auch darum geht, sich wirklich einzusetzen mit dem, was man hat. Und Petrus hat ganz offensichtlich auch begriffen, was Gott ihm mit diesem Traum zu sagen hat. Wir werden es später im Text noch lesen. Die Frage ist, Petrus hat begriffen, das Evangelium gilt allen Menschen. Und die Frage an uns ist, haben wir das auch begriffen? Wir würden es natürlich spontan sagen, ja, wir wissen, es gibt auf der ganzen Welt gibt es Bekehrte, das ist egal, ob die Japaner sind oder Russen oder Deutsche oder Bayern oder wie auch immer. Allen Menschen gilt das Evangelium. Ja, da sind wir uns einig. Aber haben wir auch begriffen, dass das Evangelium den Menschen gilt, die wir persönlich gar nicht so sympathisch finden oder die gar nicht so sind wie wir, die ganz anders geprägt sind? Mir ist es bei mir selber aufgefallen, als ich noch relativ frisch bekehrt war, damals war ich noch in Stuttgart in der Gemeinde, da habe ich zusammen mit einem anderen frisch bekehrten Bruder, haben wir so einen Büchertisch gemacht. Also da haben wir dann Samstag vormittags haben wir unseren Tapeziertisch da in irgendeiner so einer Straßenecke in Stuttgart aufgestellt und haben Traktate verteilt und kostenlose Bücher angeboten den Leuten, die vorbeikamen. Und da ist mir dann bei mir selber aufgefallen, dass ich auch solche komischen Grenzen ziehe, dass ich viel lieber der jungen, hübschen Frau ein Traktat gegeben habe, als dem alten, ungepflegten Obdachlosen oder dem pickeligen, dicken, jungen Mann. Und das ist völlig falsch. Alle Menschen brauchen das Evangelium, nicht nur die, die uns passen oder die uns gefallen. Alle Menschen, die Linken und die Rechten, die Schwulen und die Lesben, die Transgender-Menschen, die Drogenabhängigen, die Obdachlosen, die Alkoholiker, die Flüchtlinge, die Bayern, die Preußen, alle brauchen das Evangelium. Sind wir bereit, es ihnen zu bringen? Bist du bereit, deinem schwulen Arbeitskollegen etwas von der Liebe Jesu weiterzusagen und sie ihm vorzuleben? Bist du bereit, dem Mobbingopfer in deiner Klasse beizustehen und ihm dadurch etwas von der Barmherzigkeit Jesu zu zeigen? Ja, also wenn ich so einen eindrücklichen Traum wie der Petrus hätte, dann würde ich das schon machen. Auf den Traum musst du gar nicht mehr warten, weil den gibt's hier schon. Den Traum hat Petrus bekommen und du kannst ihn nachlesen, der gilt genauso auch für dich. Petrus sagt später in Vers 28, doch mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Und darum lass uns doch nochmal drüber nachdenken, ob wir selbst vielleicht ganz unbewusst auch Grenzen gezogen haben, wo Gott keine zieht. Kommen zum dritten Punkt, ein ungewöhnlicher Auftrag. Ich lese die Verse 24 bis 48. Am folgenden Tage aber machte er sich mit ihnen auf den Weg. Auch einige von den Brüdern aus Joppe begleiteten ihn. Tags darauf kam er in Caesarea an, wo Cornelius sie schon erwartete und alle seine Verwandten und vertrauten Freunde zu sich eingeladen hatte. Als Petrus nun im Begriff stand, in das Haus einzutreten, kam Cornelius ihm entgegen, warf sich vor ihm nieder und bezeigte ihm seine hohe Verehrung. Petrus aber hob ihn auf mit den Worten, »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.« Dann trat er im Gespräch mit ihm ein und traf eine zahlreiche Versammlung an, zu der er sagte, »Ihr wisst, wie streng es einem Juden verboten ist, Verkehr mit jemandem zu haben, der einem anderen Volk angehört, oder gar bei ihm einzukehren. Doch mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf.« Deshalb habe ich mich auch auf eure Einladung hin ohne Weigerung hier eingefunden. Ich möchte nun aber wissen, aus welchem Grunde ihr mich habt herkommen lassen. Da antwortete Cornelius, vor 4 Tagen, genau zu dieser Zeit, betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause und da stand plötzlich ein Mann in einem glänzenden Gewande vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet hat Erhörung gefunden und deiner Liebeswerke ist vor Gott gedacht worden. So sende nun nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus führt, herrufen, der ist als Gast im Hause eines Gerbers Simon am Meer. Da habe ich auf der Stelle zu dir gesandt und ich bin dir dankbar dafür, dass du gekommen bist. Jetzt haben wir uns nun alle hier vor Gottes Angesicht eingefunden, um alles zu vernehmen, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Da tat Petrus den Mund auf und sagte, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern dass in jedem Volk der, welcher ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. Ihr kennt das Wort, das er an die Kinder Israel hat ergehen lassen, indem er ihnen die Heilsbotschaft vom Frieden durch Jesus Christus verkündigen ließ. Dieser ist der Herr über alle. Ebenso kennt ihr die Ereignisse, die sich im ganzen jüdischen Lande zugetragen haben und von Galiläa nach der Taufe, die Johannes gepredigt hatte, ausgegangen sind. Nämlich, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie dieser dann umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles das, was er im jüdischen Lande sowie in Jerusalem vollbracht hat. Den haben sie dann zwar ans Kreuz gehängt und getötet, aber Gott hat ihn am 3. Tage auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvor erwählten Zeugen, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm zusammen gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volke zu verkünden und zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote ist. Für diesen legen alle Propheten das Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden durch seinen Namen empfängt. Während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Da gerieten die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, in das höchste Erstaunen darüber, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Da sprach Petrus, kann wohl jemand diesen Leuten, die den Heiligen Geist ebenso wie wir empfangen haben, das Wasser versagen, dass diese nicht getauft würden? So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Hierauf baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Ja, der ungewöhnliche Auftrag. Petrus folgt den Abgesandten von Cornelius von Joppe nach Caesarea. Das waren circa 50 Kilometer Luftlinie, also nicht gerade der nächste Weg. Und ein Fahrrad hat er damals auch noch nicht, also waren sie wahrscheinlich zu Fuß unterwegs. Deswegen hat es auch 2 Tage gedauert, bis sie dort waren. Und dann bei Cornelius angekommen, da bietet sich uns ein ganz ungewöhnliches Bild. Dieser hohe Offizier der römischen Besatzungsmacht, der fällt vor dem kleinen jüdischen Fischer auf die Knie. Er sieht in Petrus den Abgesandten Gottes, den, den er auf Befehl eines Engels hat einladen lassen. Und eventuell, weil er ja auch aus diesem römisch-heidnischen Hintergrund kam, hat er vielleicht gedacht, Petrus wäre so etwas in der Art wie ein Halbgott. Wir wissen es nicht wirklich. Auf jeden Fall macht Petrus dieser Sache da ein sehr schnelles Ende, indem er Cornelius wieder hochzieht und ihm sagt, ich bin auch nur ein Mensch, steh auf. Und spätestens hier begreift Petrus, was Gott ihm mit diesem ungewöhnlichen Traum hat sagen wollen. Und als dann Cornelius noch von dieser Engelerscheinung erzählt, da kann Petrus nur noch sagen, was wir in Vers 34 und 35 nachlesen können. Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern dass in jedem Volk der, welcher ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist. Und dann folgt seine Predigt, die sicherlich sehr viel ausführlicher war als die paar Verse, die uns hier überliefert sind. Und er verkündet ihnen Jesus als den ja, von Gott verheißenen Retter, der gestorben ist und auferweckt wurde. Christus, der Retter und der Richter. Und ganz offensichtlich sind die Hörer, die Zuhörer von dieser Predigt von Gott bereits vorbereitet worden, weil sie dann auf einmal den Heiligen Geist bekommen, als es um die Vergebung der Sünden geht. Und hier mit dieser Predigt, die Petrus vor den Heiden hält, da schließt er den Heiden, den also nicht jüdischen Völkern, das Himmelreich auf. Ihr kennt sicherlich die Verse aus Matthäus 16, die vielleicht etwas rätselhaft sind, Matthäus 16, die Verse 18 und 19, wo Jesus zu Petrus sagt, du bist Petrus, also Matthäus 16, 18 und 19, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde erbauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben und was du auf der Erde bindest, das soll auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde lösest, das soll auch im Himmel gelöst sein. Was meint Jesus mit diesen Schlüsseln des Himmelreichs? Ich denke, eine gute Erklärung ist eben die, dass Jesus Petrus benutzt hat, um den einzelnen Volksgruppen den Weg zur Herrlichkeit, zum Himmel aufzuschließen. Und mit den Volksgruppen, die es damals gab, es waren eigentlich 3, sind die Juden gemeint, die Samariter, also ein Mischvolk aus Juden und Heiden, und die Heiden, was uns hier in Deutschland und ja alle anderen Völker, die weder Juden noch Samariter sind, mit einschließt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt unser Herr Jesus zu seinen Aposteln, dass sie seine Zeugen sein werden. Und er macht dann auch eine klare Angabe, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, ist also bei den Juden, dann in Samaria, offensichtlich bei den Samaritern, und bis ans Ende der Erde, also bei allen anderen Völkern. Und um diesen 3 Volksgruppen das Himmelreich aufzuschließen, hat eben Gott den Petrus benutzt. Denn es war Petrus, der damals in Jerusalem die Pfingstpredigt gehalten hat, wo sich die ersten 3000 Menschen, alles Juden, bekehrt haben. Da wurde also den Juden das Himmelreich aufgeschlossen. Dann haben wir vor einiger Zeit die Predigt gehört von Joe, war es, der gepredigt hat, als es um den Philippus in Samaria ging. Da wird dann auch Petrus gebraucht, um nach Samaria zu gehen, nachdem die schon das Wort Gottes angenommen haben. Aber erst als Petrus kommt, bekommen sie auch den Heiligen Geist. Da schließt er also den Samaritern, diesem Mischvolk aus Juden und Heiden, das Himmelreich auf. Und jetzt hier in Apostelgeschichte 10, da benutzt Petrus diesen, ich sag's mal, Himmelreichsschlüssel zum dritten Mal, indem er jetzt die Tür für die Weltmission aufschließt. Und darum geht's hier in Apostelgeschichte 10, eine Veränderung der Geschichte dieser Welt, wie sie tiefgreifender kaum sein kann. Und Petrus und seine Begleiter kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als sie merken, dass die heidnischen Zuhörer tatsächlich den Heiligen Geist bekommen. Aber Petrus weiß, hier ist Gott am Wirken und ich darf mich da auf gar keinen Fall dagegen stellen. Und er erkennt Gottes Wirken daran, dass diese Neubekehrten aus den Heiden anfangen, in Zungen zu reden. Und wir wissen, das Zungenreden oder besser gesagt das Sprachenreden, das war ein Zeichen in der frühen christlichen Gemeinde, das dazu gegeben war, damit die Juden begreifen, dass ihr Gott nicht nur Hebräisch versteht, sondern tatsächlich auch alle anderen Sprachen. Und dass man nicht erst Jude werden muss, um Christ werden zu können, sondern dass aus jedem Volk die Menschen zu Gott kommen können, wenn sie Christus annehmen. Und das Sprachenreden dieser Frischgläubigen hier in Caesarea, das hat genau diese Funktion erfüllt. Petrus und seine judenchristlichen Begleiter, die begreifen, Gott macht wirklich keinen Unterschied zwischen den Juden und den Heiden. Alle, die glauben, bekommen den Heiligen Geist. Und dann ist für Petrus einfach auch klar, wenn Gott keinen Unterschied macht zwischen den Juden und den Heiden, dann dürfen wir als Gottes Gesandte auch keinen Unterschied machen. Und deshalb ist die logische Konsequenz, dass diese Neubekehrten dort in Caesarea getauft werden. Und dem Wortlaut des Textes nach ist darauf zu schließen, dass Petrus nicht selbst getauft hat, so wie auch Paulus ja von sich schreibt, dass er nur sehr wenige Gläubige selbst getauft hat. Und das haben Paulus und Petrus sicherlich nicht deshalb gemacht, weil sie die Taufe für unwichtig gehalten hätten, sondern weil sie um die Gefahr wussten, die damit verbunden ist, wenn sie als Apostel die Taufe selber durchführen. Weil so wie wir Menschen gestrickt sind, können sich die Menschen, die frisch Getauften, genau darauf etwas einbilden. Ich wurde von Petrus getauft und ich wurde von Paulus getauft und du? Nur von so einem x-beliebigen Gläubigen? Da ist meine Taufe doch viel mehr wert als deine. Ganz schnell sind wir Menschen nämlich dabei, dass wir uns an andere Menschen hängen, statt an Jesus. Aber es kommt nicht darauf an, wer mich da unter Wasser getaucht hat, sondern es kommt darauf an, für wen ich mich habe unter Wasser tauchen lassen. In Matthäus 28, 19, da lässt Jesus keinen Zweifel daran, um was es bei der Taufe geht. Es geht darum, dass die Gläubigen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Es geht nicht darum, wer diese Taufe durchführt, sondern für wen ich mich taufen lasse. Und die Taufe war zur Zeit der Apostel nicht eine Option. Also nichts, wo ich sagen könnte, lasse ich mich taufen oder lasse ich mich nicht taufen. Da gab es eigentlich keine Auswahlmöglichkeit, sondern es war die logische Konsequenz der Bekehrung. Und es ist meistens direkt auf die Bekehrung ist die Taufe oder ja, hat die Taufe gefolgt. Es war keine Frage, ob man sich taufen lässt, sondern Bekehrung und Taufe hat zusammengehört, so wie Sommer und Sonne, Blitz und Donner, Topf und Deckel. Und jetzt kommt natürlich die Frage an dich, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus wirklich Herr und Heiland deines Lebens ist und du bist noch nicht getauft, hast du ein gutes Argument dafür, warum du nicht getauft bist? Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben heute gesehen, dass Gott eine gewisse Vorliebe vielleicht für ungewöhnliche Bekehrungen hat. In unserem Fall war es die Bekehrung von Cornelius und seinen Verwandten und Freunden. Gott hat einen ungewöhnlichen Mann und einen ungewöhnlichen Traum benutzt, um einen ungewöhnlichen Auftrag auszuführen. Und ich wünsche uns, dass wir Gott zugestehen, uns auf ungewöhnlichen aber natürlich auch auf gewöhnlichen Wegen zu führen, um andere Menschen von unserem außergewöhnlich wunderbaren Gott zu begeistern. Amen.